Experimentalplänen und so weiter befassen dürfen. Ich studiere zurzeit International Vocational Education, also Berufsbildung an der Uni Magdeburg. Ich habe 1990 mit meinem allerersten Computer, einem Atari VCS 2600, angefangen, Computerspiele zu spielen. Ab 94 hatte ich einen PC und natürlich auch inkriminierte Spiele gespielt, also gewalthaltige Spiele, sprich Wolfenstein, Doom und so weiter. Ich bin seit 96 Metal-Fan, insbesondere Slayer, was dann in der Schule durchaus mal zu Verwicklungen führte. Ich wurde also mal zum Direktor zitiert, weil ich ein lustiges Slayer-T-Shirt anhatte und in einer Textanalyse im Englischunterricht ein Lied von Metallica verwendet habe. Das führte dann zu Fragen, wie ob ich suizidgefährdet wäre und sonst irgendwas planen würde, was mir damals schon sehr komisch vorkam. Ich war W23, also 23 Monate bei der Bundeswehr. Das hat nachher nochmal eine kleine Auswirkung. Ich war auch in der Kinderkrippe, allerdings ohne Töpfchen. Der ein oder andere kennt vielleicht noch die Diskussion von Herrn Pfeiffer aus Hannover vom Kriminalistischen Forschungsinstitut, der ja 1999 behauptet hat, es gebe in der ehemaligen DDR so viele Nazis, weil früher die Kinder dort auf die Töpfchen gesetzt wurden in der Krippe. Und der Herr Pfeiffer mischt auch fröhlich in der Killerspieldebatte mit, allerdings eher kritikwürdig. Ja, ansonsten haben wir in Magdeburg ein Institut für Sicherheitsforschung gegründet. Das gibt es erst seit diesem Jahr, das ist relativ frisch. Und wir versuchen dort eben unter anderem IT und die Sozialwissenschaften zusammenzubringen, also Sicherheit, IT-Sicherheit, nicht nur rein technisch zu sehen, sondern eben auch aus psychologisch-pädagogischer Sicht. Wer dort Interesse hat, kann mich gerne kontaktieren. Ja, der Vortrag ist grob vier geteilt. Ich muss nur anmerken, ich hatte bei der Einreichung ursprünglich angegeben, dass ich gern 90 Minuten reden würde. Leider wurden mir nur 45 zugewiesen. Das heißt, ich schaffe nicht alles das, was ich angekündigt habe. Ich habe aber versucht, das Wichtigste drin zu lassen. Erster Punkt ist Forschungsmethoden der Psychologie. Also wie funktioniert Forschung in der Psychologie überhaupt und was hat das mit den Studien, die auch vorhin schon erwähnt werden, zu tun? Dann gibt es einen ganz wichtigen Punkt, Aggression im Labor. Also diese ganzen Studien rekurrieren sehr häufig auf Aggression, Aggressionspotenzial und so weiter. Und das versuchen die irgendwie im Labor zu messen. Und da gibt es eben entsprechende Probleme mit. Ein weiterer kurzer Punkt, Schießen lernen und dann zum Schluss Resilienz stärken. Das sind also quasi Gegenmaßnahmen, die man da treffen kann gegen solche Amokläufe. Allerdings auch nur sehr kurz, weil das eben problematisch ist. Ja, warum dieser ganze Vortrag? Es gibt hier so gewisse Grundaussagen, die insbesondere in den Medien häufig getätigt werden. So Sachen wie Killerspiele führen zu mehr Gewalt. Am Computer lernt man Schießen und Töten. Killerspiele sind schuld an Schoolshootings und gehören deshalb verboten. Und genau diese Fragen möchte ich hier mal kurz diskutieren und vorstellen. Ja, erstmal der Terminus Killerspiele. Killerspiele ist ein Dysphemismus für gewalthaltige Spiele. Es ist also kein wissenschaftlicher Begriff, sondern es ist ein unwissenschaftlicher Kampfbegriff, der häufig von Politikern und Medien aufgegriffen wird. Weder die Juristen noch die Psychologen noch sonst irgendjemand nutzt diesen Begriff, außer um die Rezeption dieses Begriffes selber zu diskutieren. Aber kein wirklicher Psychologe würde den Begriff Killerspiele verwenden, weil er eben schon vorgeprägt ist. Per Definition kann man sagen, dass es sich dabei um Computerspiele handelt, in denen der Avatar, also die Spielfigur, Gewalt gegen Mitspieler oder Non-Player-Character ausübt und diese Gewalt immanenter Bestandteil ist. Also es sind die klassischen Ego-Shooter, aber nicht nur diese. Man könnte theoretisch, oder man hat früher unter anderem auch Sachen wie Lasertag oder Paintball als Killerspiel bezeichnet. Man könnte auch genauso gut Mensch ärgere dich nicht darunter fallen lassen, weil es ja darum geht, mit Spielfiguren mit Gewalt eben aus dem Spielfeld zu kicken. Ja, zum Thema Amoklauf. Also ich werde mich hier in dem Vortrag ein bisschen auf Amoklauf und Schoolshootings beschränken. Es gibt natürlich in der Debatte noch weitere Ausbruchsformen von Gewalt, die debattiert werden. Also es geht nicht nur darum, dass Schüler Amok laufen. Es gibt natürlich auch die, ich sage mal in Anführungsstrichen, alltägliche Schulgewalt, wo jemand eben verprügelt wird oder jemand mit einem Messer bedroht wird oder sonst irgendwie Gewalt ausgeübt wird. Darauf werde ich in diesem Vortrag nicht eingehen. Ich beschränke mich hier auf die Schoolshootings und Amoklauf. Wenn ich einen Amoklauf erforschen will oder generell dieses Problem oder dieses Phänomen fassen will, dann habe ich in der Psychologie das Problem, dass ich da immer nur postmortem rangehen kann. Ich kann also nur hinterher gucken, wenn so ein Ding passiert ist und versuchen, da aus dem, was übrig geblieben ist, irgendwelche Analysen zu ziehen. In der Regel macht man das, wenn der Täter überlebt, das sind in der Regel 60-70% der Täter überleben solch ein Schoolshooting, das dann eben mit der forensischen Psychologie oder der forensischen Psychiatrie, also das sind Leute, die beispielsweise bei Gericht arbeiten und die Täter dann entsprechend vernehmen, dass die rangehen und dann verschiedene Analysen machen, auch eben im Bereich Strafmündigkeit, ist derjenige vielleicht, müsste der psychiatrisiert werden, anstatt ins Gefängnis gesteckt zu werden und so weiter und so fort. Was auch immer gemacht wird, ist eine Analyse des Umfelds, das heißt, man guckt eben das Umfeld des Täters an, also wie waren die Familienverhältnisse, wie war sein Musikgeschmack, welche Computerspiele hat er gehabt, also das sind ja in letzter Zeit in den Medien immer die ersten Meldungen, die da kommen, dass der Spieler, also dass der Amokläufer Computerspiele gespielt hat, zum Beispiel Counter-Strike und Co. Und in der Psychologie wird aber eben, in der Wissenschaft wird eben auch noch geguckt, wie sind die Familiensituationen, hat er vielleicht als Kind Gewalt erfahren, gibt es irgendwelche Probleme dort in der Familie und so weiter und so fort. Basierend darauf, auf den Erkenntnissen, die man halt aus diesen Postmortem-Analysen gewinnt, macht man in der Regel Laborstudien zur Analyse einzelner Faktoren. Das werde ich dann noch näher vorstellen, wie das funktioniert. Und es gibt natürlich in dem Bereich, also ein Schoolshooting oder die Definition Amoklauf kommt noch, es gibt hier auch Überschneidungen mit dem Bereich erweiterter Suizid, Suicide by Cop, Amok und Schoolshooting. Also ein erweiterter Suizid ist häufig ein sogenanntes Familiendrama, wenn also irgendjemand Ehepartner und Kinder auslöscht und danach Suizid begeht, das ist ein erweiterter Suizid. Ein Suicide by Cop ist eben ein Suizid, den man nicht selbst vollführt, sondern indem man einen Polizisten dazu provoziert, dass man selbst erschossen wird. Das ist also insbesondere dann der Fall, wenn beispielsweise religiöse Vorgaben Suizid verbieten. Und das sind eben Forschungsbereiche, die ja eng verzahnt sind. Es gibt die Definition von Amok sowohl im DSM als auch im ICD, das sind also die statistischen bzw. die Handbücher der Weltgesundheitsorganisation zur Diagnose von Krankheiten. Momentan gibt es eine Diskussion über die dortige Definition, die wird gerade neu gefasst und die neuere Fassung lautet, bei einem Amoklauf handelt es sich um die versuchte Tötung mehrerer Personen durch einen einzelnen, bei der Tat körperlich anwesenden Täter mit potenziell tödlichen Waffen innerhalb eines Tatereignisses ohne Abkühlungsperiode, das zumindest teilweise im öffentlichen Raum stattfindet. Findet das Ganze an einer Schule statt, spricht man dann eben per Definition vom Schoolshooting. Es ist aber auch nichts anderes als ein in Anführungsstrichen normaler Amoklauf. Nun zum Thema Faktoren. Ich hatte das schon erwähnt, monokausale Erklärungen funktionieren nicht. Es gibt also nicht den einen einzelnen Grund, der dazu führt, dass irgendjemand gewalttätig wird oder irgendwie einen Amoklauf durchführt. Deshalb gibt es sogenannte multiple Faktoren. Es gibt also mehrere Faktoren, die da reinspielen. In der Psychologie, in der Statistik spricht man dann von Multifaktoranalyse. Wenn man solche Multifaktoranalyse macht, kommt da am Ende in der Regel so eine Matrize raus und da stehen die Faktoren irgendwie drin als Vektor und dann versucht man herauszufinden, wie die miteinander interagieren. Die Frage, die ich also habe in dieser explorativen Statistik, also wenn ich versuche, solche Faktoren zu identifizieren, ist, welche Faktoren gibt es? Das können beispielsweise Persönlichkeitsfaktoren sein, also Eigenschaften der Person. Das können Eigenschaften des Umfelds sein, beispielsweise der Familie oder der Schule oder des Arbeitsplatzes. Das können eben auch solche Sachen sein wie Medieneinfluss. Und dann ist die Frage, wenn ich diese Faktoren identifiziert habe, wie werden die Faktoren untereinander gewichtet? Also wie stark ist denn der Einfluss der Medien? Ist der Einfluss der Medien da? Wenn er da ist, wie groß ist er? Haben die 10% Einfluss, 90% Einfluss? Ist es irrelevant, ist es relevant? Und dann ist noch die Frage, die Relation der Faktoren untereinander. Es gibt ja beispielsweise Faktoren, die Gewaltausbrüche fördern und welche, die es verhindern, die also präventiv wirken. Und da gibt es ja auch wieder Verhältnisse, wenn ich sage, jemand hat ein sehr hohes Selbstwertgefühl, ab wann würde denn ein Computerspiel diesen Menschen dazu verführen, zu einem Gewaltausbruch zu kommen? Also das ist dann quasi das Spiel untereinander, wie die Faktoren aufeinander einwirken. Das Ganze klingt kompliziert, ist in der Praxis noch wesentlich komplizierter, als ich das hier kurz darstellen kann. Es ist also ein gigantisches Problem, solche Forschung zu machen. In der Regel gilt dann Empirie, Empirie, Empirie. Das heißt, man muss also entweder begangene Amokläufe analysieren oder man muss versuchen, selber Studien durchzuführen und Experimente durchzuführen. Das Problem in der Psychologie ist, ich kann in Experimenten nicht beliebig variieren. Nur mal so als einfaches Beispiel, es gibt auch biologische Faktoren, die dort einfließen, beispielsweise Alkoholismus, Drogenmissbrauch, Medikamente, also beispielsweise Ritalin hat ja eine dämpfende Wirkung. Es gibt Medikamente mit aufputschender Wirkung, also zum Beispiel Drogen wie Speed oder ähnliches. Es gibt auch einfach psychiatrische oder psychische Krankheiten, wenn beispielsweise jemand einen geschädigten Präfrontalkortex hat, dann neigt er dazu, dass er seine Impulskontrolle nicht mehr durchführen kann. Das heißt, er ist also wesentlich aufbrausender und neigt eher dazu, gewalttätig zu werden. Und ich kann natürlich im Experiment nicht hingehen und den Versuchspersonen da ein Stück aus dem Präfrontalkortex rausschneiden, weil wir das jetzt mal halt für den Versuchsplan brauchen. Und deswegen sind wir hier natürlich immer darauf angewiesen, mit den Methoden, die wir haben und die wir auch verwenden dürfen, solche Experimente durchzuführen. Ein weiteres Problem sind ethische Probleme. Also ich müsste eigentlich, um generalisierbares Experiment durchzuführen, einen Aggressionsdurchbruch im Labor erzeugen. Das heißt, eigentlich müssten die Versuchspersonen aufeinander losgehen. Nun kann ich aber nicht 20 Versuchspersonen anwerben, einer davon eine Pistole geben und dann sagen, nun reizen wir den so lange, bis er Amok läuft und die anderen abknallt. Und dann zählen wir mal, wie oft und wie viele Leute durchdrehen. Das ist also de facto nicht machbar. Und gerade Gewalt untereinander ist ein Problem. Da dreht jede Ethikkommission an der Universität sofort frei. Also wenn das irgendwo auftaucht, seit Stanford Prison Experiment und Stanley Milgram sind wir da in der Psychologie doch etwas sensibilisiert worden. Und sobald man also in dem Bereich forschen möchte, steht die Ethikkommission wahrscheinlich schon mit erhobenem Zeigefinger bereit und wird versuchen, das alles zu unterbinden, was die Versuchsperson schädigen kann. Ist ja auch richtig so, denn wir wollen ja nicht, dass unsere Versuchsperson Schaden erleiden. Zurzeit sind gerade die bildgebenden Verfahren sehr aktuell, also funktionelle Magnetresonanz-Imaging und so weiter und so fort. Also wir sehen dann so, es gibt sehr viele Artikel jetzt mit so bunten Bildern, wo irgendwelche Hirnareale aktiviert sind. Gerade letzte Woche kam eine Meldung auf Heise, dass ich glaube in Hannover Experimente durchgeführt wurden, wo man mit fMRI versucht halt Pädophilie zu messen. Das ist gerade so ein Hype, also das ist gerade aktuell und modern und da gibt es auch Geld für, wenn man solche Experimente durchführt und momentan wird eben sehr viel darüber gemacht. Man kann aber selbst bildgebende Verfahren also generell erstmal kritisieren, was ich hier in dem Vortrag nicht machen werde. Es ist halt momentan so eine Modeerscheinung. Die Frage, die sich der Psychologe dann stellen muss, was messe ich da eigentlich oder wie messe ich das, was ich messen will? Das heißt, wie messe ich Gewalt, wie messe ich Aggression, wie messe ich überhaupt den Einfluss der Medien? Und da kommen wir dann in den Bereich der sogenannten Operationalisierung. Operationalisierung bedeutet die Übersetzung theoretischer Konstrukte in messbare Variablen. Wenn ich also sowas habe wie eine Idee, dass jemand aggressiv ist oder Aggressionspotenzial hat und einen Gewaltausbruch erlebt, dann muss ich das ja irgendwie messen. Ich muss also irgendwie hingehen und sagen, Person X ist aggressiver als Person Y, aber weniger aggressiv als Person Z. Und dann muss ich anfangen, entsprechende Variablen zu finden. Das Problem hierbei ist, es ist ein sogenanntes latentes Konstrukt. Ich kann es nicht direkt messen. Ich muss also einen entsprechenden Test bauen, der in irgendeiner Art und Weise Variablen identifiziert und misst, die auf diese Aggression zurückschließen lassen. Bekanntestes Beispiel dazu ist der Intelligenztest. Ich kann nicht hingehen und irgendwie am Kopfumfang oder an der Nasenfunktion oder an der rassischen Zugehörigkeit die Intelligenz ableiten. Das hat man früher mal gemacht, funktioniert nicht. Und inzwischen ist halt eben die Frage, wie gut sind die Intelligenztests? Und es gibt da einen sehr schönen Spruch, der das immer wieder auf den Punkt bringt. Intelligenz ist das, was Intelligenztests messen. Das ist also eine rekursive Definition. Ein Problem hierbei ist, wenn man so einen Test mal hat, es gibt da diesen Ausspruch, wenn du einen Hammer hast, ist die ganze Welt ein Nagel. Ja, und dann wird eben versucht, diesen Test auf alles und jeden möglichen Fall irgendwie anzuwenden, weil der ist ja da, der ist standardisiert, der ist geeicht. Da wird mich niemand dafür steinigen, wenn ich diesen Test verwende, weil der halt akzeptiert ist und in Nature oder Science publiziert wurde. Also nimmt man diesen Test und versucht damit alles, was nur irgendwie in die Nähe kommt, damit zu messen. Man kann nur versuchen, Aggression zu messen. Also es gibt beispielsweise biologische oder körperliche Merkmale, Herzfrequenz. Ne? Wenn jemand aggressiv ist, steigt die Herzfrequenz, die Herzratenvariabilität. Also das ist die Variabilität, wie schnell das Herz schlägt. Man kann zum Beispiel die Lidschlussfrequenz messen. Das wird beispielsweise jetzt in Automobilen gemacht, in neueren, um zu messen, wie aggressiv oder wie ermüdet ein Fahrer ist. Hautleitwiderstand, also das, was man immer so als Lügendetektor bezeichnet, ist der Hautleitwiderstand. Man kann diverse Spiegel im Blut messen, Cortisonspiegel, Hormone und so weiter und so fort. Man kann eben auch im bildgebenden Verfahren die Aktivierung bestimmter Hirnareale messen. Die Frage ist eben nur bei der Operationalisierung oder generell ist diese Operationalisierung die Grundlage der Messung. Über die Operationalisierung lege ich fest, was ich wie messe. Und hat daher eine fundamentale Bedeutung. Wenn da irgendwas schiefgelaufen ist, ist der ganze Test, das ganze Experiment, der gesamte Versuch für die Mülltonne und kann weggeworfen werden. Deswegen kommt dieser Operationalisierung eben diese entscheidende Bedeutung zu. Deshalb gibt es Gütekriterien einer Messung, die darf jeder Psychologiestudent in jedem Semester im Grund- oder Bachelorstudium mehrfach durchpauken. Also die werden quasi dem Studenten regelmäßig reingeprügelt. Die vier wichtigsten sind hier, es gibt natürlich noch wesentlich mehr, aber die vier wichtigsten stelle ich hier mal vor. Das ist einmal die Objektivität, das heißt, der Test ist unabhängig vom Testleiter. Wenn ich den Testleiter zufällig auswähle, kommt bei jedem zufällig ausgewählten Testleiter dasselbe Ergebnis heraus. Das ist nicht bei jedem Test gegeben. Es gibt sehr viele Tests, die eben immer vom Testleiter interpretiert werden müssen und da ist eben diese Objektivität gering oder gar nicht da. Das ist unter anderem der Fall bei einem Test, der Aggression misst und den stelle ich nachher vor. Reliabilität ist das Maß für die formale Genauigkeit, also quasi das, also der Messfehler, wenn ein Messfehler drin ist im Test, dann sinkt halt die Reliabilität und wenn ich eine Reliabilität von 100 habe oder von 1, habe ich dann im Prinzip keine Messfehler drin. Ist natürlich illusorisch, das anzunehmen, man tut aber alles, um möglichst hohe Reliabilität zu bekommen. Dann ist die Frage Validität. Misst der Test das, was er messen soll? Kann ich beispielsweise die Aggression nur über das Lidschlussverhalten messen? Also wie oft blinzelt eine Person pro Minute? Kann ich darüber Aggression ableiten? Das ist die Frage. Und dann ein wichtiger Punkt, hatten wir vorhin in der Debatte im ersten Vortrag zum Thema Framing, Rahmungskompetenz, Generalisierbarkeit. Kann ich den Test aus dem Labor in die Welt übertragen? Oder ist die Situation in der Welt doch vielleicht ein wenig anders? Ja, und dann steige ich hier ins Detail ein, Aggression im Labor. Es gibt natürlich, wenn ich Aggression messen will, brauche ich irgendwelche Theorien und Modelle, was Aggression ist, wie Aggression entsteht, wie ich Aggression messen kann. Es gibt hier sehr bekannte Studien, der Herr Anderson ist da sehr aktiv und der Herr Bushman auch, die haben unter anderem 2002 einen Artikel veröffentlicht und haben dort ihr General Aggression Model, GAM, vorgestellt. Und das ist die Grundlage für sehr viele Tests. Und zwar gehen die beiden Testleiter von der Theorie des sozialen Lernens beziehungsweise des Lernen am Modell aus, das insbesondere von Albert Bandura geprägt wurde. Beim Lernen am Modell geht man davon aus, dass wir also sozial lernen, also im sozialen Gefüge lernen, dass wir also durch Vorbilder deren Verhalten kopieren, übernehmen und darüber lernen. So wird beispielsweise unter anderem Fremdsprachen vermittelt, indem man eben ins fremde Land fährt und dort einfach die Sprache durch Immersion versucht zu erlernen. Die Hypothese, die die beiden aufgestellt haben, ist, dass gewalthaltige Medien dazu führen, dass ich kognitive Skripte entwickle, die eben Gewalt als Lösung eines Problems akzeptabel mache. Oder kurz gesagt, unwissenschaftlich, wenn ich halt die ganze Zeit gewalttätige Filme oder Spiele konsumiere, dann neige ich dazu, dass ich dann in der Realität einfach Gewalt als Lösung betrachte und wenn mir jemand auf den Nerv geht, dann baller ich ihn halt um. Und das versuchen die halt durch diverse Tests eben zu belegen. Das Aggressionspotenzial ist ein Faktor, der Einfluss hat. Je höher das Aggressionspotenzial ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Aggressionsdurchbruch kommt. Also wenn ich wütend bin, ist es eher, dass ich mal irgendwie körperlich gewalttätig werde, als wenn ich gerade in einer verliebten Grundstimmung bin. Das Aggressionspotenzial kann auch relativ gut gemessen werden. Und das hat natürlich wieder zur Folge, dass es dann auch ständig gemessen wird. Also wenn ich habe einen Test dafür, ich habe Messmöglichkeiten. Und wenn ich diese Messmöglichkeiten habe, nutze ich die halt. Das ist einfacher, als wenn ich mir andere Tests entwickeln muss. Das kann man machen, beispielsweise über bildgebende Verfahren. Man geht also davon aus, dass bestimmte Hirnareale dann bestimmt aktiviert werden, wenn man Aggressionspotenzial anliegen hat. Aber ein Test, den ich hier sehr schön auseinandernehmen möchte, ist der Taylor Competitive Reaction Time Test, der TCRTT, über den die Herren Anderson und Bushman regelmäßig Aggression und Aggressionspotenzial operationalisieren, sprich messbar machen. Der Test funktioniert so, dass man zwei Versuchspersonen hat oder mehrere Versuchspersonen und man im Team spielen muss. Die andere Versuchsperson ist entweder ein Schauspieler, die gebrieft ist, oder aber der Test wird so manipuliert, dass die zweite Versuchsperson nicht gewinnen kann. Es geht darum, dass man zusammen so einen Reaktionstest machen muss. Also da leuchtet dann eine Lampe auf und da muss man eine bestimmte Taste drücken. Und der Test wird dann eben so manipuliert, dass die zweite Versuchsperson regelmäßig verliert. Und dann bekommt die erste Versuchsperson die Möglichkeit, die zweite Versuchsperson zu bestrafen. Früher hat man dafür Elektroschocks genommen, ist heute nicht mehr anwendbar. Und deshalb nutzt man Ethikkommission, ne? Deshalb nutzt man heutzutage Lärm. Man kann also dort auf den Buzzer hauen und dann kriegt er da auf dem Kopfhörer oder per Lautsprecher irgendwie so ein Zonk-Geräusch da reingeballert. Und jetzt wird halt geguckt, dann sitzen halt die Versuchsleiter dort und versuchen aufgrund dessen, wie die erste Versuchsperson da auf diesen Buzzer haut, deren Aggressionspotenzial abzuschätzen. Die Frage ist aber, wie messe ich jetzt die Aggression der ersten Versuchsperson? Über die Dauer des Drückens, über die Lautstärke des Sounds oder vielleicht über den Druck auf den Knopf? Also ich kann ja auch sehr sanft auf einen Knopf drücken und dann sehr lange gedrückt halten. Ich kann da draufhauen wie so ein Berserker und so weiter und so fort. Und das Problem ist, dass es erstens nicht standardisiert, es ist zweitens niemals geeicht worden und drittens, das kann in jeder Studie gemacht werden, also jeder Studienleiter kann das halt quasi selbst entscheiden. Und das führt dann dazu, dass Studien, die diesen Test verwenden, eigentlich nicht miteinander verglichen werden müssen. Und es führt eben auch dazu, dass ich diese Unabhängigkeit vom Versuchsleiter nicht habe. Wenn ich also zwei verschiedene Versuchsleiter hinsetze, bekommen die für einen und denselben Test unterschiedliche Ergebnisse. Und das sollte eigentlich in der statistischen Psychologie nicht sein. Und das Problem ist halt eben, dass genau diese Studien von den Herren Anderson, Bushman und Co., da gibt es also noch wesentlich mehr als nur diese eine, immer auf diesen Test zurückgreifen und immer versucht wird, darüber Aggression zu messen. Eine andere Möglichkeit ist dann die Befragung, sprich die sogenannte Selbstauskunft. Da werden dann also Fragebögen beantwortet oder es werden Interviews geführt, nachdem Medien konsumiert wurden, also ein Film geguckt wurde oder ein Spiel gespielt wurde. Und da wird dann eben beispielsweise gefragt, wie man einen Straftäter bestrafen sollte. Und da kam halt eben in den Befragungen raus, dass diejenigen, die gewalthaltige Filme konsumiert haben, höhere Strafen befürwortet haben als diejenigen, die nicht gewalthaltige Medien konsumiert haben. Und daraus wurde dann geschlossen, dass diejenigen, die halt gewalthaltige Medien konsumieren, eher zu Gewalt neigen, weil sie höhere Strafen befürworten. Ne? Kann man auch anders interpretieren. Man könnte sagen, diejenigen, die höhere Strafen befürworten, sind wesentlich gerechter als die anderen, weil sie eben möchten, dass die Gesellschaft vom Täter geschützt wird oder so. Also könnte man genauso schließen. Ist also ebenfalls ein Problem. Grundsätzlich gibt es ein Problem mit dem Experimentalsetting. Also grundsätzlich ist das Experimentalsetting so, dass die Versuchsperson, also VP steht immer für Versuchsperson, einen Film konsumiert oder spielt. Aus Gründen der Vergleichbarkeit muss dieses Spiel irgendwann standardisiert abgebrochen werden. Also man lässt die Leute 10 Minuten, 30 Minuten oder 45 Minuten oder irgendeine Zeitspanne spielen und dann wird das Spiel beendet. Oder man gibt ihnen vor, dass sie ein bestimmtes Level von, was weiß ich, Counter-Strike oder so durchspielen sollen. Problematisch ist hierbei, dass die Versuchsperson aus dem Spiel herausgerissen wird, aus ihrer Immersion. Wer also ein Computerspiel spielt, vertieft sich in dieses Computerspiel, fiebert dann mit. Ich habe mal im Seminar gesagt, als die Frage aufkam, was Immersion ist, ja, wenn du Titanic guckst und am Ende heulst, weil das Schiff untergeht, dann bist du versunken im Film. Das ist also Immersion, dass man dort mitgeht. Und das allein kann schon das Aggressionspotenzial erhöhen. Das heißt also, wenn man zu Hause sitzt und ist gerade in einer wilden Runde Warcraft oder Counter-Strike versunken und da kommt Mutti rein und will irgendwas von einem oder zieht dann den Stecker oder der Strom fällt aus, dann neigen die meisten Leute zu einem erhöhten Aggressionspotenzial. Das ist also nicht besonders übertragbar. Es gab auch mal eine sehr schöne Dokumentation zu Computerspielesucht, da ist eben genau das passiert, also da wurde so eine Familie begleitet und da hat Mutti irgendwann abends die Schnauze voll gehabt, hat den Router rausgezerrt und Strom abgeschaltet und dann war ihr Sohnemann kurz vorm Durchdrehen und ist dann da in Anführungsstrichen fast amok gelaufen. Und der Leiter der Suchtklinik, der da befragt wurde, meinte, also wir haben hier regelmäßig Fälle, wo 14, 15-jährige Hänflinge von 4, 5 Polizisten gebändigt werden müssen, weil die halt so durchdrehen und dann eben hier in die Zwangsjacke gesteckt werden müssen. Also so ein Aggressionspotenzial kann durchaus schon gefährlich sein. Also grundsätzlich gilt hier eben, dass quasi dieses Experimentalsetting wiederholbar sein muss und deshalb muss es standardisiert werden. Und das führt eben unter anderem dazu, dass die Versuchsperson aus diesem Spiel herausgerissen wird und allein dieses Herausreißen schon zur Aggression führen kann. Egal, ob das Spiel selber jetzt gewalthaltig ist oder ob das beispielsweise ein Autorennspiel ist oder irgendwas anderes. Ein gigantischer Kritikpunkt bei den Herren Anderson und Bushman beziehungsweise bei diesem General Aggression Model ist die Frage oder die Sache, Aggressionspotenzial ist nicht gleich Aggressionsdurchbruch. Es wird ja niemals reelle Aggression oder Gewalt gemessen, sondern immer nur ein irgendwie operationalisiertes Potenzial zu einer gewalttätigen Tat. Also es ist ja immer nur so, da ist ein Potenzial aufgestaut, aber nur weil ich ein Gewaltpotenzial habe, heißt das noch lange nicht, dass ich zum Aggressionsdurchbruch komme. Ich kann also durchaus Coping-Strategien entwickeln, um mit dieser Aggression umzugehen. Indem ich beispielsweise mir einen Sandsack in den Keller hänge und auf den eindresche, indem ich Sport mache, kalt duschen gehe oder sonst irgendwas tue, aber eben nicht gewalttätig werde. Ein weiterer Punkt ist, dass hier Gewalt im Medium mit Gewalt in der Umwelt gleichgesetzt wird. Das heißt also, man sieht, die Leute spielen dort bei Counter-Strike irgendwie, also die spielen Counter-Strike und erschießen sich da gegenseitig. Deswegen neigen die dazu, an der Schule rumzulaufen und ihre Lehrer zu erschießen. Das ist also eine Gleichsetzung, die so nicht gezogen werden kann, weil, wie ich vorhin schon im Vortrag erwähnt, es gibt ja immer diese Framings, diese Rahmung. Wenn ich also ein Computerspiel spiele, spiele ich ein Computerspiel. Dann bin ich nicht in der Realität oder in der Umwelt tätig, sondern dann bin ich halt nur im Computerspiel tätig. Und dann kann ich eben Leute abballern und kriege dann dafür positives oder negatives Feedback. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich dieses Handlungsskript, das ich dort entwickelt habe für ein Computerspiel, auch in die Realität, sprich in die Schule oder in den Betrieb übertrage. Und ein weiterer Punkt ist natürlich, dass die Skripte, die ablaufen, durch das Individuum immer noch ausgewählt werden müssen. Wenn dem nicht so wäre, dann könnten wir nicht mal mehr von freiem Willen sprechen und dann wäre die ganze Diskussion eigentlich sinnlos, weil dann sind wir eh nur triebgesteuert, sprich behavioristisch über Reizreaktionsketten. Und da gibt es ja die Herrn Piaget und Chomsky und so, die das ja so ein bisschen zerlegt und auseinandergenommen haben. Also wir sind da nicht so einfach, wie das in manchen Studien dargestellt wird. Wir sind nicht Pavlovsche Hunde. Framing hatte ich schon gesagt. Frage ist hierbei wieder die Generalisierbarkeit des Settings. Kann ich also aus diesem Laborsetting dann irgendwie auf eine reale Situation schließen? Weil wie gesagt, Labor ist halt eben Laborsetting, aber nicht Umwelt. Validität ist ebenfalls die Frage, Aggressionspotenzial, Aggressionsdurchbruch. Ist auch gesagt, also es gibt durchaus auch Personen, die halt in der Psychiatrie untersucht wurden, die in der Regel ein relativ geringes Aggressionspotenzial haben, dann aber zum Ausbruch dieses Aggressionspotenzials kommen, weil die niemals gelernt haben, mit ihrer Aggression umzugehen. Die sind also haben niemals Coping-Strategien entwickeln können, sind nicht in der Lage, Aggressionen, runterzuschlucken oder zu vertagen und dann beispielsweise im Sportkurs oder im Fitnessstudio oder am Sandsack irgendwie auszuleben. Das heißt also, nur weil das Aggressionspotenzial hoch ist, heißt das noch lange nicht, dass ich dann auch wirklich zu einem häufigeren Aggressionsdurchbruch komme. Es kann auch umgekehrt sein bei zwei Individuen. Eine weitere Theorie, die es gibt, ist die sogenannte Katharsis-Theorie. Katharsis ist ja aus der Literatur bekannt oder wird in der Literaturwissenschaft auch als Begriff verwendet, ist in der Psychologie ein bisschen anders. Man geht davon aus oder man erklärt Aggression evolutionspsychologisch beziehungsweise über die Phylogenese, das heißt die Menschheitsentwicklung. Man sagt einfach, naja, unsere Vorfahren mussten halt irgendwie in der Steppe überleben, wenn da die Säbelzahntiger und die Mammuts rumgestapft sind. Und das hat ihnen, da hat ihnen eben Aggression geholfen, weil wenn man aggressiv ist, dann werden ja entsprechende Körperfunktionen in Gang gesetzt, wird Adrenalin ausgeschüttelt, Noradrenalin etc. pp. Ich bin in der Lage, schneller zu laufen, länger zu laufen, weiter zu springen, kann also besser überleben. Deshalb ist Aggression und Aggressionspotenzial evolutionspsychologisch einfach mal sinnvoll, das zu haben. Man geht auch davon aus, dass in diesem Fall Aggression ein Trieb ist. Das ist also etwas da, das wir alle haben. Das können wir nicht wegtrainieren, das kann man nicht wegoperieren. Das ist einfach da, damit müssen wir umgehen. Ebenso wie wir Sexualität beispielsweise als Trieb haben. Das geht also so ein bisschen in den Bereich Freudsche Psychoanalyse. Es gibt die Modelle der sogenannten Triebabfuhr, das bezeichnet man dann eben als Katharsis. Das heißt, wenn man diese inneren Kräfte auslebt, kann man diesen Trieb entsprechend abführen und hat dann eben ein gesunkenes Aggressionspotenzial. Das heißt also, wenn ich Aggressionspotenzial angestaut habe, kann ich beispielsweise über ein Computerspiel dieses Aggressionspotenzial wieder runterfahren, indem ich meine Aggression stellvertretend im Spiel auslebe. Und das ist dann eben die sogenannte Katharsis. Das funktioniert auch mit anderen Medien, beispielsweise mit Filmen. Und man geht auch davon aus oder man vermutet, dass Gewaltspiele als Coping-Strategie eingesetzt werden. Das heißt, ich verringere mein Aggressionspotenzial, indem ich solche Medien konsumiere oder nutze. Wenn ich also wütend bin, setze ich mich eine halbe Stunde hin, spiele Counter-Strike oder Soldier of Fortune oder sonst irgendwas und danach bin ich erstmal beruhigt, weil mein Aggressionspotenzial runtergegangen ist. Das ist also ein aktives Umgehen mit diesem Aggressionspotenzial und das nennt sich dann eben Katharsis. Ein weiterer Punkt, der meines Erachtens in der Medienrezeptionsforschung bzw. Medienpsychologie noch nicht so erfasst wird, aber zum Beispiel sehr gut in der Arbeitspsychologie bezüglich Verkehrspsychologie erfasst wird, ist die sogenannte Risikohomöostasis. Ich hatte da letztes Jahr einen Lightning-Talk zu gemacht. Es gibt die Theorie, dass der Mensch immer ein bestimmtes Level an Risiko und Aufregung benötigt. Das heißt also, in dem Moment, wo wir den ganzen Tag nur zu Hause sitzen und im Büro arbeiten und wir keinen Kick mehr bekommen, keinen Adrenalinausstoß, muss irgendwas anderes getan werden, damit wir eben solch ein Risiko bekommen. Es gab Untersuchungen hier, ich glaube sogar in Dresden, bin mir aber nicht ganz sicher, als nach der Wende die ganzen Osttaxifahrer die Westtaxen bekommen hatten mit ABS und Co., gab es wesentlich mehr Unfälle. Da war jetzt die Frage, wieso gibt es denn mit Mercedes und Co. mehr Unfälle als mit den alten Volgas? Und das Ergebnis war halt, dass die Taxifahrer, dadurch, dass sie halt diese Assistenzsysteme hatten, ABS und so weiter und so fort, wesentlich riskanter gefahren sind. Zum einen, weil sie wahrscheinlich versuchten, die Physik zu überlisten. Mein Physiklehrer hat immer gesagt, die kann der Autofahrer nicht überlisten. Zum anderen vermutlich, weil sie eben versucht haben, riskante Erlebnisse zu erfahren. Also sie haben ja so einen Kick gesucht. Ne? Das ist ja auch der Grund, warum es beispielsweise, wie nennt man das, Rollercoaster? Achterbahn, genau. Das ist ja auch der Grund, warum es Achterbahnen oder solche Fahrgeschäfte gibt, um eben dort in so einem Setting seinen Kick zu erleben. Es gibt auch eine sehr schöne Diskussion. Es gibt ein Buch von Bruno Bettelheim, bekannter Entwicklungspsychologe. Der hat geschrieben, Kinder brauchen Märchen. Da hat er versucht, entwicklungspsychologisch darzulegen, wieso Kinder Märchen konsumieren wollen und brauchen, um eben dort Moralempfinden auszuprägen, aber eben auch, um Angst zu erleben, um Gefahr zu erleben. Und das Wichtige bei Märchen ist halt immer, man erlebt diese Gefahr. Am Ende gibt es aber immer das Happy End. Und das ist auch bei Horrorfilme so. Es gibt ja kaum Horrorfilme oder kaum Filme generell, die kein Happy End haben. Da kann man sich drüber lustig machen, aber Fakt ist, Filme ohne Happy End scheitern. Die guckt kaum jemand. Und es gibt ein weiteres Buch, basierend auf diesen Theorien von Bettelheim, geschrieben von einem Comic-Buchzeichner. Comicbücher waren ja auch eine Zeit lang als so Schmutz- und Schundliteratur verschrien. Und der hat eben in seinem Buch Kinder brauchen Monster dargelegt, dass diese Funktion heutzutage auch durch Computerspiele und Comics erlangt wird. Also man kann ja dann versuchen oder man kann ja auch Computerspiele nutzen, um eben solch ein Kick-Erlebnis, solch ein Risikoerlebnis zu empfinden. Also wenn ich da an meine Zeit denke, als ich damals das erste Mal System Shock gespielt habe mit Kopfhörer auf, wenn dann da so ein Zombie aus der Ecke vorgesprungen kam, ich bin mehr als einmal vom Schreibtisch weggesprungen und habe geschrien, weil einfach dieser Effekt dann da war, ne? Weil man dann erstmal geängstigt war. Aber dann ist ja wieder sofort, man erkennt dann das Setting, ey, ich sitze an meinem Schreibtisch, das ist ein Computerspiel, alles ist ruhig. Und dann fährt man runter und spielt weiter. Problematisch für die Forschung ist hier, dass diese Katharsis-Theorie eigentlich gar nicht operationalisierbar ist. In der Regel wird ja so gemessen, dass ich Menschen nehme, messe deren Aggressionspotenzial, lasse die spielen und messe danach nochmal deren Aggressionspotenzial und vergleiche dann Pre-Test mit Post-Test. Das Problem ist, eigentlich müsste das nach der Theorie so laufen, dass man die Leute aggressiv macht, dass die also ein Aggressionspotenzial angestaut haben, dass sie dann spielen können und dann misst man wieder Pretest und Posttest. Das Problem ist aber eben, dass man wieder diese Aggression eigentlich nicht erzeugen darf. Also da beißt sich dann wieder die Ethikkommission fest oder es ist halt schwer, irgendwie messbar und vergleichbar zu machen. Man muss ja dann auch nicht nur eine Versuchsperson testen, sondern möglichst viele Versuchspersonen und muss das irgendwie vergleichbar handhaben. Und das geht halt einfach nicht. Also in der praktischen Forschung zeigt sich dann, dass die Versuchspersonen einfach interindividuell so unterschiedlich sind, dass man das gar nicht so verallgemeinern kann, wie das eben gerne von Politikern und Medien gemacht wird. Ja, eine andere Sache, die wird auch jedem Psychologiestudenten oder jedem Forscher wahrscheinlich mit dem Rohrstock reingeprügelt: Korrelation ist nicht Kausalität. Nur weil irgendwelche Variablen miteinander korrelieren, heißt das noch lange nicht, dass da eine kausale Beziehung zwischen den beiden ist. Da gibt es so die bekannte Frage: Erzeugt Medienkonsum ein erhöhtes Aggressionspotenzial? Dafür gehen ja unter anderem Bushman oder Anderson aus. Man kann aber auch sagen, dass Versuchspersonen, die schon vorher ein erhöhtes Aggressionspotenzial haben, sich bewusst aggressions- oder gewalthaltige Medien aussuchen, um dieses Aggressionspotenzial in einer Katharsis abzuführen oder um eben ihr Aggressionspotenzial aufrechtzuerhalten. Das ist also die Frage, wer ist jetzt schuld? Ist die Versuchsperson schuld, weil sie schon aggressiv ist und deshalb ein gewalthaltiges Medium will? Oder ist das gewalthaltige Medium schuld, weil es eine unbescholtene Versuchsperson zum blutrünstigen Mörder macht? Ja, das ist also die Frage, die hier steht. Andere Faktoren, also es gibt diverse Faktorenmodelle, die hier schon untersucht wurden in der Gewalttätigkeit. Man hat nachgewiesen, dass Nahrungsmittel Einfluss auf Gewalttätigkeit haben können. Also beispielsweise Konservierungsstoffe und solche Dinge haben durchaus Einfluss auf Hirnaktivität und können Gewalt befördern. Es gab also einmal die Doku Super Size Me. Da hat ein Amerikaner, ich glaube, 4 Wochen lang nur McDonald's gefuttert. Und der hat eine amerikanische Schule besucht und die haben dort ihren Ernährungsplan komplett umgestellt auf frisches Gemüse und so weiter und so fort und haben festgestellt, dass die Aggressivität und die Gewaltausbrüche in der Schule massiv zurückgegangen sind. Allein durch die Umstellung der Schulernährung. Wichtige Einflüsse weiterhin Drogen, ganz bekannt, also wer Speed nimmt, ist wesentlich aggressiver und wesentlich verletzungsbereiter als jemand, der eben keine Drogen nimmt. Medikamente können diesen Einfluss auch haben, also es gibt diverse Medikamente, die eben Einfluss haben. Ein weiterer Punkt ist, wie eingangs schon erwähnt, der Präfrontalkortex. Das ist also der Teil hier vorne im Gehirn über der Stirn. Der dient unter anderem der Impulskontrolle. Das heißt also, wenn der Präfrontalkortex ausgeschaltet ist, dann habe ich meine Impulse nicht mehr unter Kontrolle. Denn wenn ich also dann aggressiv bin, dann fange ich sofort an loszuprügeln oder sonst irgendwie Aggression auszuleben. Da gab es ein ganz bekanntes Beispiel. Im 19. Jahrhundert ist ein Eisenbahnarbeiter bei einem Unfall ein Teil des Präfrontalkortex zerstört worden. Er hat also hier so eine Eisenstange quer durch den Kopf bekommen, hat das Ganze überlebt. Das war Phineas Gage, der ist relativ bekannt. Und da hat man das erste Mal eben festgestellt, was passiert, wenn ein Gehirn verletzt ist. Und dieser Mensch hat seine Impulskontrolle komplett verloren. Der ist also total gewalttätig nach diesem Unfall geworden, hat seine gesamte Persönlichkeit verändert. Und so eine Schädigung beobachtet man beispielsweise bei Boxern. Also Boxer, die lange Zeit geboxt haben und auch im Ring standen, haben nachweislich solche Schädigungen des Präfrontalkortex. Bei Wrestlern ist das ebenfalls ein Problem. Es gab ja durchaus Fälle, also in den USA haben sich ja einige von den Wrestlern dann selbst umgebracht, suizidiert, beziehungsweise ihre gesamte Familie ausgerottet. Da gab es einen bekannten Fall. Und da wurde hinterher vom Medical Examiner, also hier vom Pathologen festgestellt, dass da eben solch eine Hirnschädigung vorlag. Und diese Hirnschädigung beispielsweise Grund sein könnte für diesen Gewaltausbruch. Und eine andere Frage, die eigentlich die ganze Zeit gestellt werden müsste, wenn die Killerspiele so böse sind, wie die Medien es immer behaupten. Wenn Killerspiele so böse sind, warum gibt es dann so wenig Amokläufe? Also die Anzahl der Amokläufe in Deutschland liegt weit unter 20. Ich glaube, es sind so 15, 16 Stück seit 1900, also über die Jahre verteilt. Die Frage ist, es gibt Tausende, Millionen von Computerspielern und wie die Taz mal gesagt hat, als es um Tim K. aus Winneton ging, Tim K. wäre auffällig gewesen, hätte er Counter-Strike nicht gespielt. Er ist nicht auffällig, weil er es gespielt hat, sondern er wäre auffällig gewesen, wenn er es nicht gespielt hat. Ja, und ein anderer Punkt ist, in dem Virginia Tech Massaker in den USA, ich glaube 2008 war es, als dieser koreanischstämmige Student amok gelaufen ist, hat man seinen Computer untersucht und festgestellt, dass er gar keine Computerspiele hat. Also im Prinzip diese naiven Vermutungen, die man damals hatte, so von wegen, das sind halt schlechte Schüler und die haben halt ein schlechtes Elternhaus und so weiter und so fort, sind nicht integriert, haben bei eben jedem Massaker überhaupt nicht zugetroffen, weil die Asiaten, insbesondere Koreaner, Vietnamesen, sind im Bildungssystem sowohl in den USA als auch in Deutschland sehr wohl, sehr gut integriert. Die haben in der Regel auch funktionierende Familienhäuser. Und der hat dort eben keinerlei Gewaltspiele gespielt, zumindest nicht nachweislich. Und der ist trotzdem amok gelaufen. Also da haben diese ganzen, ich sage mal in Anführungsstrichen, naiven Erklärungsmodelle nicht wirklich gefruchtet. Ja, dann ein Punkt, der mich persönlich noch ein bisschen interessiert und aufregt. Ich habe ja eingangs gesagt, dass gerne behauptet wird, dass man am Computer schießen lernen kann. Also neben der Desensibilisierungshypothese, da möchte ich noch kurz zum vorgehenden Vortrag sagen, es gab ja diesen zitierten Militärpsychologen, der ist übrigens in der Forschung arg umstritten. Der Herr, also da ist, es ist nie wirklich nachgewiesen, dass der beim Militär war, weil er behauptet immer, er wäre in so einer geheimen Spezialeinheit gewesen und überhaupt und sowieso. Das könne er gar nicht belegen, weil er ist ja halt geheim und CIA und Co. Und der versucht da halt, der macht da in den USA auch eine Menge Geld mit. Also der macht dann so Schulungen für Eltern und verlangt dann da gerne mal so $800 für einen Auftritt. Und da stellt sich dann den seriösen Forschern die Frage, ob das nicht jemand ist, der Geld verdienen will. Ja, und auf so einer Welle kann man halt reiten. Ob man da jetzt eben predigt im Fernsehen oder halt gegen Computerspiele hetzt, wenn die Leute Spendenhotline sehen, spenden sie wahrscheinlich. Also ein Punkt, der mich jetzt persönlich auch interessiert, ist eben diese Behauptung, am Computer lernt man schießen. Und zwar, ich meine damit wirklich schießen lernen. Ne? Es gab ja die Tathergangsberichte zu den Massakern, unter anderem in Winneden. Und jeder, der schon mal geschossen hat oder sich mit Schießen auskennt im Real Life, weiß, dass die Amokläufer, die dort Amok gelaufen sind, relativ gute Schützen waren. Um zu sagen, die waren vorzügliche Schützen. Ne? Und ich weiß nicht, wer dieses Ding kennt, das ist eine Beretta 92F. Das ist eben die Waffe, die Tim Kahn in Winneden verwendet hat. Das ist eine 9mm. Wird unter anderem als Seitenwaffe im US-Militär und bei US-Polizeien verwendet. Und damit hat er eben unter anderem einem flüchtenden Mädchen aus 50 Meter Entfernung in den Kopf geschossen. Und wer schon mal geschossen hat, weiß, dass das eine ziemliche Leistung ist. Also es ist keine Leistung, jemanden zu ermorden, aber es ist natürlich zeugt von Schussfähigkeit oder Kompetenz. Mal kurz Arm hoch, wir hatten schon mal mit einer Pistole geschossen, mit einer richtigen. Ja, okay, sind ja doch einige. Ich hatte eingangs erwähnt, dass ich W23 war, also bei der Bundeswehr fast 2 Jahre gedient habe. Ich habe als Jäger gedient, also als Infanterist, durfte also quasi alles schießen, was man irgendwie tragen kann. Pistole P1, Pistole P8, Sturmgewehr G36, Maschinengewehr, Granatpistole, Panzerfaust, Maschinenpistole, also Uzi und so weiter und so fort. Und ich hatte auch mal das Vergnügen, Reservesanitätsoffiziere, sprich Ärzte, die immer jetzt in der Reserve sind, an der Pistole P1 auszubilden. Also ich habe den Leuten Schießen beigebracht. Also ich weiß, wie Schießen funktioniert und ich weiß, wie man Leuten Schießen beibringen muss. Und das ist kein Spaß, wenn man mit solchen alten Ärzten da auf der Schießbahn steht und denen jetzt eine Pistole in die Hand drückt. Also der Schießausbilder hat am meisten Angst, wenn er da vorne steht. Ist wirklich so. Also was man da erlebt, das geht echt auf keine Kuhhaut. Wichtig zum Thema Schießen ist, es ist einfach mal ein physiologischer Vorgang. Ich kann ihn also beispielsweise mit arbeitspsychologischen Methoden beschreiben. Ich muss erstmal die körperlichen Voraussetzungen dazu haben. Nicht jeder ist in der Lage, mit so einer 9mm rumzuschießen. Die meisten von euch kennen sicherlich Matrix. Da laufen dann die beiden Hauptdarsteller, die Frau und der Keanu Reeves, laufen da mit Pistolen rum. Das sind Kaliber 5, also Magnum Desert Eagle, Kaliber 50 Action Express. Das ist eigentlich eine Scharfschützenpatrone. Kaliber 50 bedeutet, die hat einen halben Zoll Kaliber, also 12,5 mm. Und das ist die größte Waffe, die es gibt. Und wenn die dort wie im Film gezeigt schießen würden, würden die sich als erstes in den Ellenbogen und die Schultergelenke brechen. Die würden es gar nicht überstehen, diesen Schuss. Ne? Und man muss also die körperlichen Voraussetzungen haben, man muss auch die Motorik dazu haben und man muss ganz wichtig die Hand-Auge-Koordination haben. Das ist eben diese Fähigkeit, dass man auf das, wohin man schaut oder zeigt, dass man das auch dann mit einem Schuss oder beispielsweise auch mit einem Laserpointer wirklich trifft. Voraussetzung dafür ist, dass das trainiert wird. Das ist also ein Problem. Aus bestimmten Sportstudien wurde heute gezeigt, dass viele Schulkinder gar keine Hand-Auge-Koordination mehr haben. Dass die also beispielsweise nicht in der Lage sind, beim Federballspiel den Schläger so zu bewegen, dass sie den Federball treffen. Oder beim Volleyball den Volleyball treffen. Oder halt eben beim Schießen ins Ziel treffen würden. Es ist fraglich, wie man Schießen am Computer trainieren kann. Es ist nachgewiesen, dass man die Hand-Auge-Koordination beispielsweise durch solche Spiele sehr gut trainieren kann, weil man ja Hand-Auge-Koordination auch zwischen Auge und Maus trainieren kann. Es ist aber problematisch, wirklich das Schießen am Computer zu trainieren, weil erstens ist der Bewegungsablauf anders. Wenn ich eine Maus benutze, ist das anders, als wenn ich eine Pistole irgendwo hinschieße. Und ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich wieder, das Setting ist anders. Wenn ich am Computer sitze, habe ich meine Ruhe. Wenn ich irgendwo durch die Gegend laufe und Leute erschießen will oder wirklich, ich sag mal, realitätsnah Amoklauf schießen möchte, dann bin ich in Bewegung, dann bin ich erregt, dann habe ich Stress, dann habe ich körperliche Belastung, ich habe dann andere motorische Prozesse, wie gesagt, Pistole ist anders als Maus, ich habe einen Rückstoß dabei und ich habe am Computer keine wirkliche 3D-Darstellung der Umgebung und das ist beim Schießen wichtig. Wir haben das also auch bei der Bundeswehr gemacht, das nennt sich Belastungsschießen, da kriegt man dann halt das ganze Sturmgepäck auf, rennt dann irgendwie 1000 Meter über den Schießplatz und muss dann mit der Pistole Wachschießen machen auf 50 Meter Entfernung auf so Klappfallscheiben. Das sind so kniende Schützen, also halb so groß wie ein Mensch und wenn man dann wirklich mit der Pistole schießt und einfach nur mal Luft holt, dann geht der Schuss ganz woanders hin. Also das ist unglaublich kompliziert, sowas zu lernen. Und da braucht man wirklich Zeit für und Ausbildung. Und interessant ist, dass eben die meisten Amokläufer eben beispielsweise im Schützenverein waren und das dort geübt haben. Es gibt meines Wissens nach noch keinerlei Studie, um das wirklich mal zu testen. Man könnte das aber theoretisch machen. Man braucht einen Mehrgruppenplan mit Randomisierung. Das heißt also, man nimmt Versuchspersonen, die bereit wären teilzunehmen, unterteilt die in drei Gruppen und dann lässt man die halt vor der Behandlung und nach der Behandlung im Simulator schießen, wobei deren Schusskompetenz ausgemessen wird. Also wie oft treffen die, wie oft verziehen die und so weiter und so fort. Und Behandlung wäre dann eben einmal keine Behandlung für die Kontrollgruppe und dann halt eben eine Gruppe spielt nur Computerspiele und eine Gruppe würde dann eine Schießausbildung von der Polizei oder Bundeswehr oder sowas bekommen. Und dann könnte man eben gucken, was da wieder die Effekte sind. Und ich wage mal zu prognostizieren, dass das Schießen am Computer nicht wirklich zu besonders verbesserten Schießfähigkeiten führen wird. Anders als beispielsweise die Schießausbildung im Schützenverein oder durch Streitkräfte. Ja, und dann bin ich auch fast am Ende. Ich hatte angekündigt im Pentabuff-System, dass ich ein bisschen was zu Abwehr sagen möchte. Es gibt den Begriff der Resilienz, stammt eigentlich aus der Physik. Resilienz wird auch in der Psychologie verwendet und steht dafür, dass Personen unter widrigen Umständen oder lernen, mit widrigen Umständen umzugehen, beziehungsweise dass die Leute eben, wenn sie in einer schlechten Situation sind, nicht Amok laufen, sondern anderweitige Coping-Strategien entwickeln. Das Ganze ist ziemlich kompliziert und komplex. Wir haben eben das Problem, dass wir nicht genau wissen, wie Amokläufe und Gewaltausbrüche hervorgerufen werden. Deshalb können wir natürlich auch nicht da irgendwie klinisch eingreifen und da irgendwie versuchen, die Leute davon wegzubringen. Aber es gibt so allgemeine Regeln. Grundsätzlich gilt, dass Amokläufe in der Regel über längere Zeiträume geplant werden. Es gibt also kaum Amokläufe, die wirklich spontan geschehen. Im Rahmen dieser Planung kommt es häufig zu sogenannten Leaking. Es ist also wie bei WikiLeaks, da werden irgendwelche Hinweisreize im Vorfeld gegeben. Da werden Ankündigungen gemacht. Allerdings muss man auch sagen, postmortem, also nach der Tat, ist so ein Leaking relativ einfach zu erklären. Ja, da kann man sich leicht hinstellen und sagen, der hat doch aber damals gesagt, ich bringe euch alle um. Ne? Aber wer hat nicht schon mal gesagt oder gedacht, dass er jetzt Amok laufen würde oder könnte und hat es dann nicht getan? Also es ist sehr einfach, das hinterher zu sagen. Sprich, eine Diagnose, bevor die Tat kommt, ist relativ schwer. Und wir können nicht jeden einsperren oder irgendwie in die Psychiatrie stecken, der mal sagt, ich habe die Schnauze voll, ich bringe euch um oder sonst irgendwas. Es gibt zurzeit Forschungsprojekte zum Thema Leaking. Es gibt das Leaking-Projekt an der FU Berlin. Die haben dort auch einige interessante Hinweise für Lehrer, Eltern und so weiter aufgesammelt. Problem ist natürlich auch, Lehrer sind keine Diagnostiker und keine Kliniker, also keine klinischen Psychologen oder Psychiater. Also so ein Psychologen und Psychiater haben schon Probleme damit, so ein Leaking zu analysieren. Man kann nicht verlangen, dass das jetzt jeder beliebige Lehrer auch noch können soll. Das geht einfach nicht. Dafür sind die Lehrer nicht ausgebildet und noch nicht gedacht. Und auch nochmal als Hinweis, nicht jeder Psychologe ist Kliniker. Man kann klinischer Psychologe werden, muss es aber nicht, weil viele immer davon ausgehen, dass jeder Psychologe das könnte. Das ist auch falsch. Ja, was kann man machen? Ganz wichtiger Punkt ist das Selbstwertgefühl der Kinder und Schüler stärken. Selbstwertgefühl ist einer der wichtigsten Schutzfaktoren. Jemand, der ein hohes Selbstwertgefühl hat, kann auch mit aggressiven Situationen, mit aggressiven Medien, kann auch mit nicht schönen Situationen umgehen, also beispielsweise Mobbing und Co. Es gibt also viele, die gemobbt werden, die das aber problemlos, in Anführungsstrichen, problemlos überstehen und nicht Amok laufen. Und wichtig ist hier aber aus pädagogischer Sicht, dass die Kinder Selbst- und Weltwirksamkeit erfahren, dass man positive Strokes verteilt, also die Kinder beispielsweise lobt, aber dann auch richtig, also nicht einfach so willkürlich und wahllos Lob verteilen, sondern nach verschiedenen Regeln. Wer sich dafür interessiert, kann sich mal mit der Transaktionsanalyse befassen. Da gibt es zwei sehr schöne Bücher, Ich bin okay, du bist okay von Thomas Harris, sowie Spiele der Erwachsenen von Eric Byrne. Da wird eben darauf eingegangen, wie welche Zustände die eine Person einnehmen kann und wie man diese Zustände erreichen kann. Also wie man jemand aus dem, es gibt einen so einen Zustand, das quengelnde Kleinkind, wenn er sich immer jetzt so wie so ein zweijähriges Kind da rumquengelt, wie man den dann wieder in den Zustand des normalen Erwachsenen bekommen kann, also durch welche Intervention. Ich habe hier mal noch ein Bild rausgesucht zum Thema Selbstwert. Das sind also die Faktoren, die auf den Selbstwert Einfluss haben. Man sieht also hier schon, dass das allein 6 Faktoren sind, die auf den Selbstwert einwirken. Ich hoffe, man kann es hinten lesen. Gesellschaft, Selbstbild, Identitätsfindung, Erziehung, Erfolg, Misserfolg und Denkmuster, Denkstrukturen. Das sind also allein die Punkte, die auf den Selbstwert einfügen. Ne? Und wenn ich jetzt das Ganze nochmal versuche, oder hier im Bild kann man eben auch sehen, wenn ich jetzt Amoklauf und Gewaltausbrüche im Labor erforschen will, dann ist das ein einzelner Faktor. Und der einzelne Faktor Selbstwert spaltet sich wieder in 6 Unterfaktoren auf. Ne? Und da kommen dann halt noch ganz andere Faktoren rein, Familienbild, Gewalt in der Familie, Gewalt in der Schule und solche Sachen. Also allein so von der berechenbarkeitstheoretischen Ansatz her, also von der Groß-O-Notation, wird das dann auch beliebig komplex und kann eben sehr, sehr aufwendig zu berechnen sein, wenn man denn mal Ergebnisse hat. Ja, aber Problem ist erstmal dahin zu kommen. Ja, ansonsten gibt es organisatorische Maßnahmen. Man sollte vielleicht in den Schulen Alarmpläne und Alarmierungssignale vereinbaren, dass man also beispielsweise irgendwie so ein Signal gibt, dass da jetzt jemand mit einer Pistole durch die Gegend läuft. Evakuierungspläne, Sicherheitstüren und Schleusen gibt es zum Beispiel in den USA schon, hat aber den Nachteil, dass die Schule dadurch nicht unbedingt freundlicher wird. Wenn also die Schule aussieht wie ein beliebiger Jugendknast, dann erhöht das nicht unbedingt die Freundlichkeit des Settings und damit auch nicht der Schüler. Also das hat durchaus Auswirkungen auf die. Ja. Und wenn ich jedem Schüler dann beim Eintreten in die Schule signalisiere, du musst erstmal durch so eine Sicherheitsschleuse wie am Flughafen, heißt das auch, wir vertrauen dir nicht. Und damit schädige ich nachhaltig das Selbstwertgefühl der Schüler. Also das hat extreme Auswirkungen auf die Persönlichkeitsbildung. Ja, Fazit. Ne? So einfach ist es nicht. Also so wie die Medien das darstellen, ist es nicht. Auch so wie einige Psychologen es darstellen, ist es nicht. Die Welt ist einfach mal komplex und man kann sie nicht mit 3-4 Studien erklären. Es ist leider ein sehr hochpolitisches Thema, sowohl in Deutschland als auch in den USA. Das wird auch in einigen Studien angeprangert. Also es gibt Metastudien, die quasi die vorangegangenen Studien analysieren und dort wird häufig gesagt, Mensch, das ist so hochpolitisiert und wenn wir eine Studie von Bushman oder Anderson bekommen, wissen wir doch schon im Vorfeld, was die für ein Ergebnis haben werden. Und das kann ja nicht Sinn der Sache sein, dass ich im Vorfeld schon sagen kann, wer welches Ergebnis erzeugt, ne? Weil dann ist es ja keine wirkliche Forschung mehr, sondern einfach vorhersehbar. Eine Frage, die auch politisch sehr heikel ist, Schützenvereine. Die meisten Amokläufer waren im Schützenverein, haben dort schießen gelernt, aber Schützenvereine sind eben sehr stark mit der Politik verquickt. Also gerade im süddeutschen Raum, wenn man sich da so CDU, CSU anguckt, da hat man sehr häufig Personalüberschneidung und ist natürlich völlig ausgeschlossen, dass Schützenvereine Einfluss auf solche Sachen haben. Also schießen lernt man halt mit Counter-Strike und nicht mit im Schützenverein, das ist ja deren Aussage. Dann nochmal zum gesellschaftlichen Punkt, es gab früher auch Diskussionen über Schmutz- und Schundliteratur, also als dann so die ersten Fotoromane der Fortsetzungsstorys in der Bravo auch tauchten, gab es halt eben besorgte Psychologen, die gesagt haben, dass jetzt viele Mädchen schwanger werden, weil sie halt in der Bravo da so Fortsetzungsromane lesen und dann eben anfangen, da Sex zu haben und das, die ganze Gesellschaft würde untergehen und ja, wir werden alle sterben, wie man das so kennt. Also das ist bei jedem neuen Medien. Es gibt auch bei YouTube einige Sachen so aus den frühen 80ern zum Thema Cebit und Co. Also da gab es dann auch wieder ganz besorgte Psychologen, die gesagt haben, ja, durch den Walkman sitzen die Leute halt im Bus oder im Zug, haben ihre Kopfhörer auf und die ganze Welt vereinsamt. Und irgendwann werden wir aussterben, weil die jetzigen Jugendlichen sich niemals einen Partner suchen können, um sich fortzupflanzen. Und wir werden alle sterben. Also es ist manchmal absurd, auf welche Ideen, also welche Szenarien sich manche Leute da ausdenken können, wenn neue Medien eingeführt werden. Ich habe mal eine kleine Übersicht erstellt gehabt. Es gibt übrigens eine Variable, die ist bei den mir bekannten Schulscootings in Deutschland gleich gewesen. Und zwar ist das die Parteizugehörigkeit des jeweiligen Kultusministers des Landes. Das war immer CDU, CSU. Da könnte man jetzt natürlich auch fordern, dass diese Partei verboten wird, weil sie Schoolshootings hervorruft. Und eine Frage, die mich halt nach diesen ganzen Leaking-Sachen so gefragt hat, deswegen habe ich ja eingangs erwähnt, dass ich Slayer-Fan bin und Ballerspiele gespielt habe, warum zur Hölle bin ich nie Amok gelaufen? Also ich bin quasi die perfekte Versuchsperson dafür. Ne? Ich habe Schießen gelernt, ich bin Metal-Fan, ich spiele komische Spiele, ich höre komische Musik. Gut, lange Haare habe ich jetzt nicht mehr, aber ich trage auch gerne mal schwarze Lederjacken. Also ich bin das Klischeebild des Amokläufers, trotzdem bin ich nie Amok gelaufen. Also das passt nicht, ne? Ja, ich hatte vorhin noch, warum bin ich noch nie Amok gelaufen, aber ich dachte mir, es ist vielleicht günstiger, wenn ich das noch weglasse. Wie gesagt, Erforschung ist unglaublich kompliziert und was auch inzwischen einige Studien oder Forscher sagen, die Studien durchführen, man kann davon ausgehen, dass die Psychologie nicht in der Lage sein wird, solch ein Phänomen abschließend zu erklären. Also wir müssen einfach damit leben, dass wir nicht in der Lage sind, vollständig für jeden Amoklauf zu erklären, wieso es zu diesem Amoklauf gekommen ist. Das heißt natürlich nicht, dass wir es nicht weiter erforschen sollten und dass wir versuchen sollten, eben Resilienz zu stärken beziehungsweise eben Gegenmaßnahmen zu ergreifen, weil das ja in der Regel auch dazu führt, dass beispielsweise Schulen wesentlich angenehmer und freundlicher werden. So, dann bin ich durch mit meinem Vortrag. Wir haben dann, glaube ich, noch ein bisschen Zeit für Fragen. Ansonsten, hier ist meine E-Mail-Adresse. Ich kann nachher auch Visitenkarten verteilen, wenn ihr möchtet. Ansonsten könnt ihr mich hier kontaktieren und dann stehe ich jetzt, so werden wir noch Zeit haben, für Fragen zur Verfügung. Keine Fragen? Bitte? Was? Ja, ohne H. Ich heiße zwar Schumacher, bin aber keiner. Ist übrigens Platz 66 der beliebtesten Nachnamen in Deutschland. Schumacher ohne H. Also Schumacher mit H gibt es auch, aber nur sehr, sehr wenige. Ist so. Ja, dann danke für die Aufmerksamkeit. Wenn auch das... Bitte? Nee, also den habe ich nicht da. Also das Problem ist, dass man für die Tests dann auch immer bezahlen muss. Also die Frage war jetzt, diesen Beobachtungsbogen zu zeigen für Aggressionspotenzial, habe ich nicht vorliegen, weil die Dinger kosten einfach Geld. Also wenn man solche Tests ausrollt, Studien damit macht, muss man dafür Gebühren abdrücken, Lizenzgebühren, und das Geld habe ich einfach nicht. Aber ansonsten, also so Beobachtungsbögen, da gibt es halt eben so standardisierte Sachen wie hat Schweiß auf der Stirn stehen oder ist starrt die ganze Zeit auf den Bildschirm. Also solche Sachen werden da abgefragt. Ja, ich habe Schweiß auf der Stirn, ich weiß. Das ist aber kein Hinweisreiz, dass ich gleich einmal laufe. Das ist einfach nur die Wärme der Lampen hier. Gut, ja.
Ich habe doch noch spontan eine Frage. Kannst du vielleicht noch ein paar Worte zu Paintball und Gotcha verlieren? Weil das ist ja dann doch etwas, in Anführungsstrichen, realistischer, wird ja auch ganz gerne immer hergenommen.
Also ist ja, glaube ich, inzwischen auch gesetzlich schon stark eingeschränkt worden. Problematisch ist hier aber wieder, es ist ein Setting. Also es ist ein Spiel, ob ich jetzt Counter-Strike spiele oder Gotcha, ist meiner Meinung nach nicht großartig und macht keinen großen Unterschied. Zum Amoklauf oder militärischen Background, es wird ja gerne so als man übt den Krieg bezeichnet. Das ist beim Paintball doch durchaus Blödsinn, weil ein Kumpel von mir spielt Paintball, der war auch bei der Bundeswehr, hat gesagt, also beim Paintball nehmen wir Deckung hinter den Busch. Wenn du das bei der Bundeswehr machen würdest, durch den Busch kannst du durchschießen. Also der Vergleich hinkt auch. Und ansonsten würde ich sagen, gilt eigentlich dasselbe wie für Computerspiele. Also es ist einfach, es ist sicherlich ein gewalthaltiges Spiel in dem Sinne, aber es ist auch nur ein Spiel. Und solange die Leute zwischen Gotcha und Paintball und realem Leben unterscheiden können, ist das eigentlich kein Problem. Und soweit ich weiß, ist das in den USA sehr verbreitet. Und trotzdem gibt es auch vergleichsweise wenig Amokläufe.
Ich habe noch mal eine kurze Anmerkung zu Gotcha. Ich habe vor ein paar Monaten das erste Mal Paintball gespielt und muss auch ganz klar sagen, kein Killerspiel hilft einem, bei Paintball gut zu sein.
Ja, ich kann auch sagen, also Killerspiele haben auch nicht dabei geholfen, bei der Bundeswehrausbildung gut zu sein. Also das hat nur auch keinen positiven Effekt. Und umgekehrt genauso.
Du meintest jetzt gerade, das ist ja ein Spiel. Weißt du vielleicht, wie das ist bei Soldaten, die aus dem Krieg kommen? Sind die danach aggressiver? Also so durchgängig?
Ja. Also das hat aber dann eher das Problem, dass wir dann von einer posttraumatischen Belastungsstörung sprechen müssen, also PTBS. Das Problem dort ist, dass sie natürlich dann durch reale Gewalterfahrung, sei es, dass sie selber töten mussten, dass Kameraden gefallen sind oder sie selber Opfer eines Attentats wurden, dass sie dann traumatisiert sind und dann sind sie in dieser traumatischen Situation gefangen. Also sie sind quasi geframed auf diese traumatische Situation und dann ist eben unter anderem nachgewiesen worden, dass es in den amerikanischen Umgebungen von jetzt muss ich überlegen, Fort. Es gibt so ein amerikanisches Fort, wo die Infanterie untergebracht ist und in deren Umgebungsstädten steigt nach Einsätzen oder wenn Leute aus dem Einsatz zurückkommen, steigt immer die Zahl der erweiterten Suizide. Das heißt also, sehr viele Soldaten gehen da los und bringen ihre Familie um und töten sich am Ende selbst. Das hat aber was mit einer, ich sag mal, posttraumatischen Belastungsstörung oder mit einer psychiatrisierbaren Störung zu tun. Also das ist jetzt nicht so vergleichbar mit den Spielen. Aber die Gefahr ist da, hat aber andere Gründe, weil da ist es wirklich reale Gewalt, die ist. Und wenn man da zuguckt, wie halt eben Kameraden in die Luft gesprengt werden und dann deren Einzelteile durch die Gegend fliegen, ist es klar, dass da eben dann psychiatrische Effekte entstehen.
Ich habe eine Frage, die vielleicht nicht ganz in deinen Bereich gehört, aber wenn es um Aggression geht, ist es ja immer per se negativ.
Also, naja, sie wird negativ beschrieben.
Genau, also so die Frage, ist das so ein modernes Tabu, irgendwie Gewalt ist böse und oder Aggression ist böse und wo kann man oder müsste man da mal relativieren? Also wie wichtig ist es eben, weil du es ja auch angesprochen hast, ja, das auszuleben, Katharsis und so weiter?
Also man kann da in solche Gender-Debatten reinkommen, aus denen ich mich eigentlich sehr gerne weit fernhalte. Also ich kann mal ein Beispiel bringen zu dem Thema aus dem Bereich der Pädagogik. Also es gibt momentan das Problem, dass gerade in der frühkindlichen Erziehung, sprich Kindergarten und Co., die Erziehung sehr stark in weiblicher Hand ist. Also sehr viele oder fast alle Kindergärtner sind weiblich. Und dass dort eben angefangen wird, typisches Jungsverhalten, sprich Rough and Tumble Play, also gerade männliche Jugendliche so im Alter von 4, 5, 6 Jahren fangen an, in Anführungsstrichen gewalthaltig zu spielen. Also die haben Tobespiele, entwickeln die, und die klären dadurch ihre Hierarchie. Und es kommt häufig vor, dass die Kindergärtnerinnen das so nicht kennen und dann versuchen, am Beispiel des relativ ruhigen Mädchens, die Jungs zu bestrafen dafür, dass sie diese Spiele ausleben. Es ist aber deren normaler Entwicklungsschritt, es ausleben zu können. Also da ist so ein Beispiel, wo ich jetzt mich ein wenig mit auskenne. Ansonsten, wir hatten das auch in der Entwicklungspsychologie, diese Debatten ist die Frage, was wird denn als Aggression überhaupt bezeichnet? Also ich brauche Aggression auch, wenn ich Fußball spiele. Also sonst würde ich nie ein Fußballspiel durchhalten. Oder wenn ich habe früher jahrelang Judo trainiert, also ohne Aggression kann man da auch nicht in den Wettkampf gehen. Und man kann dann sagen, Aggression ist dann, treibt den Menschen an, irgendwas zu erreichen. Also warum steigen Leute auf den Mount Everest? Ist das jetzt Aggressionspotenzial oder sind die einfach nur, weiß nicht, ein bisschen kaputt oder gelangweilt? Also es ist immer eine Frage, wie die Gesellschaft damit umgeht. Also es gibt Länder im nordafrikanischen Raum, da rennen alle Männer mit so einem fetten Dolch rum, weil das halt zur Gesellschaft gehört und da wundert sich keiner drüber, dass die halt so eine Waffe rumtragen. Wäre hier undenkbar, weil wir halt eben sagen, wer mit so einem Messer rumrennt, der hat sie nicht alle, der gehört, ihm gehört das Messer weggenommen und er gehört weggesperrt. Also da kann man aber wahrscheinlich, also da bin ich jetzt nicht so qualifiziert zu diesem Thema gesellschaftliche Diskussionen, aber die gibt es durchaus und die ist auch fragwürdig.
Was noch? Du hast ja darauf verwiesen, dass es da diese Verbandlung zwischen Schützenvereinen und Politikern gibt, insbesondere in Süddeutschland, und dann so ein bisschen suggeriert, dass da ja ein Zusammenhang bestehen könnte zwischen Schützenvereinen und School-Shootings. Kann man das nachweisen? Also ich persönlich würde sagen, das ist genauso komisch wie das mit den Killerspielen.
Also prinzipiell ist es so, es ist auffällig, dass die Amokläufer in der Regel oder sehr viele Amokläufer dort im Schützenverein waren. Und ich würde auch nicht sagen wollen, dass der Schützenverein Auslöser für einen Amoklauf ist. Aber wenn ich im Schützenverein bin und schießen lerne, habe ich eben diese Schießkompetenz. Ich bin im Schießen ausgebildet. Und damit ist natürlich ein Amokläufer, der mit einer Pistole Amok läuft, an der er ausgebildet ist, ist wesentlich in Anführungsstrichen erfolgreich, also gefährlich, als jemand, der mit einem Beil loszieht und von Kämpfen keine Ahnung hat. Also das geht dann nur in diesen Bereich Schießen lernen. Also ich glaube auch, man könnte natürlich auf die Schützenvereine dann wieder die Katharsis-Hypothese anwenden und sagen, das ist ja eine Coping-Strategie, Triebabfuhr, und wir haben Schützenvereine, es ist weniger aggressiv als der andere. Also das geht ja auch. Also von daher trifft im Prinzip dieselbe Diskussion auf die zu wie auf Spieler. Aber was ich halt meinte mit der Verbandung war eben das Politische, dass natürlich da im Politischen nicht drüber diskutiert wird.
Gibt es eine Statistik, Götscherspieler zu Amokläufern?
Oh, ist mir nicht bekannt. Aber ich glaube, dadurch, dass es in Deutschland relativ, also ich bin mir ganz sicher, ob es komplett verboten ist, aber es ist sehr stark eingeschränkt. Und von daher gibt es das in Deutschland kaum, müsste man in den USA suchen. Aber ich würde mal sagen, ich glaube, in den USA kann man sich ja wahrscheinlich eher eine Pistole zulegen und findet eher eine Schießbahn, eine echte, als einen Gotcha-Spielplatz. Von daher ist das da vielleicht auch nicht so verbreitet wie hier. Aber also mir ist nichts bekannt, kann ich nichts zu sagen.
Ich habe noch eine Frage aus dem Internet-Chat zum Stream. Und da möchte jemand wissen, gibt es Erkenntnisse, wie sich das Alter von Kindern auf die Wirkung auswirkt, die Computerspiele auf die Persönlichkeit haben?
Also Studien sind mir in dem Sinne momentan nicht bekannt. Man weiß aber aus der Entwicklungspsychologie, dass Kinder ja erst ab einem gewissen Alter dann auch zwischen Fantasie und Realität wirklich unterscheiden können. Also die haben halt noch nicht diese Framing-Kompetenz, sie können auch nicht mit diesen Rahmungen umgehen. Und da kann man durchaus sagen, dass gerade kleine Kinder in einem bestimmten Alter mit Sachen, mit solchen Medien noch nicht umgehen können. Also beispielsweise hat Piaget untersucht, der Entwicklungspsychologe hat festgestellt, dass Kinder erst so mit 6, 7, 8 Jahren überhaupt das Konzept des Todes richtig verstanden haben. Und wenn man natürlich einen Vierjährigen da an so einen Horrorfilm setzt, oder an ein Gewaltspiel, hat das natürlich andere Auswirkungen. Also man kann davon ausgehen, dass das Alter unterschiedliche Auswirkungen hat. Mir sind jetzt aber keine speziellen Studien bekannt, die sagen, in dem Alter X hat das Auswirkung Y, weil so einfach ist es dann auch wieder nicht. Aber die Unterschiede wird es definitiv geben.
Kannst du etwas dazu sagen, woher die Motivation kommt, eine töten zu wollen?
Eine was? Die letzte?
Eine.
Oh, nee. Nein. Eine. Also, die Frage ist, wo kommt die Motivation her, jemanden töten zu wollen?
Ich für mich kann nicht vorstellen, mich von Regen und anderen
Er sagte, es ist unverständlich, wieso jemand anderen töten will. Ich kann es mir auch nicht erklären.
Ja,
oder?
Ey, ich meine online. Eigentlich egal. Ich meine, ich will kein Gönnen. Warum will ich jetzt vom Regner?
Vom Rechner.
Ja.
Ja, weil es ein Computerspiel ist. Also, naja, da müsste man Motivationsforschung zu machen, warum Leute das wollen.
Ja. Jetzt war meine Frage, woher kommt die Motivation? Woher kommt es? Das war die erste Frage.
Kann man so eigentlich nicht beantworten. Also da müsste man dann eigentlich, wenn man Motivation untersuchen möchte, müsste man fragen, was ist intrinsisch, extrinsisch? Also extrinsische Motivation ist die Motivation, die von außen aufgetragen wird durch Reize. Dann geht man auch davon aus, dass es Motivation gibt, die von innen kommt. Und Forschung in dem Bereich ist sehr schwierig. Mir sind keine Fragen oder keine Studien zu diesem Thema Killerspiele oder Gewalt generell bekannt, die das abfragen. Von daher kann ich das so auch nicht beantworten. Und nur sagen, dass die Forschung da extrem, also sehr, sehr schwierig ist. Und das ist auch einer der Gründe, warum diese ganze Killerspiel-Forschung selber nicht funktioniert. Gut, ich glaube, wir müssen dann langsam für den nächsten Vortrag räumen, oder? Dann würde ich jetzt mal beenden und sagen, wenn noch Fragen sind, können wir das gerne noch draußen klären oder heute Abend.